Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina.
Und wir begrüßen euch aus unserem Podcast-Studio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen,
volle Energie voraus.
Lasst uns loslegen.
Hallo und willkommen zur heutigen Folge Voller Energie voraus. Dies ist die zweite Folge der Doppelfolge zum großen Thema Energieeffizienz. Und wie in der letzten Folge bereits vorgestellt, haben wir uns zwei Fokusthemen ausgesucht, mit denen wir uns in diesen zwei Episoden beschäftigen werden und schon beschäftigt haben. Ich komme darauf nochmal kurz zurück, um euch eine kleine Einführung zu geben. In der letzten Folge, falls ihr sie nicht gehört habt, sprachen wir zunächst über den Begriff Energieeffizienz selbst, was das eigentlich bedeutet, welchen Stellenwert Energieeffizienz in Deutschland hat. Und außerdem haben wir uns das tolle Projekt Ecozone angeguckt, das sich mit der Energiesteuerung und Emissionsreduktion durch eine spannende Web-Anwendung beschäftigt. Hört dazu gerne nochmal unsere letzte Folge. Heute in dieser Folge werden wir uns nun mit den Technologien beschäftigen, die die Energieeffizienz steigern und unterstützen können. Und außerdem werden wir uns mit dem Nettonutzen beschäftigen, nämlich mit dem Nettonutzen solcher Technologien und wie schon durch die Auswahl und Steuerung auch von Rechenzentren extrem großer Einfluss auf die Energieeffizienz genommen werden kann. Für diese Themen habe ich heute wieder meine beiden Kollegen dabei, Lennart und Simon. Die beiden sind Experten für digitale Technologien bei der DENA und bei uns im Bereich digitale Technologien und Startup-Ökosystem. Wir sitzen wie immer hier bei uns im Podcast-Studio und ich freue mich, dass ihr noch einmal hier seid, um mit mir die zweite Folge zu diesem tollen Thema aufzunehmen.
Ja, schön wieder da zu sein.
Ja, freue mich auch sehr.
Wir fangen heute da an, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Energieeffizienz ist ein riesiges Thema und steht in vielen Branchen, Unternehmen und Projekten ganz oben auf der Prioritätenliste. Mit welchen digitalen Technologien lässt sich die Energieeffizienz denn nun steigern? Das Ziel sollte dabei ja irgendwie immer sein, mit dem geringsten Aufwand die größtmögliche Leistung zu erzielen. In jeglicher Hinsicht. Was gibt es denn da mittlerweile so für Möglichkeiten, wenn wir so Richtung Digitalisierung schauen?
Die Möglichkeiten-Range ist mittlerweile unglaublich groß. Ich will jetzt ja auch nicht alle nennen, sondern nur mal ein paar Beispiele vielleicht, dass man sich das so ein bisschen, dass man ein bisschen eintauchen kann. Aber KI ist zum Beispiel ein ganz großer Begriff, der da auf jeden Fall zu nennen ist. Alle Berechnungen, die vorher irgendwie durchgeführt werden mussten, manuell, können jetzt durch KI gemacht werden, sodass man einfach da schon mal sehr, sehr viel mehr Optimierungen zum Beispiel durchführen kann von unserem Energienetz insgesamt, wie der Energiefluss ist. Man kann sehr viele Dinge auch transparenter machen durch zum Beispiel den Einsatz von Energiemanagementsystemen, dass man erstmal diese Transparenz schafft, diesen Überblick bekommt, was passiert eigentlich, was läuft da alles so ab, was vielleicht vorher irgendwie noch verdeckt war. Das ist, glaube ich, erstmal der größte Ansatzpunkt, dass man eben diese Potenziale veranschaulicht und dann Handlungsmöglichkeiten bekommt. Und da ist halt, gibt es verschiedenste Technologien. Das kann sowas sein, auch wie einfach Messsensorik, dass Kommunen zum Beispiel sich ausstatten mit intelligenten Sensoren, dass digitalisierte Daten übertragen werden und man dann zentral an einer Stelle sehen kann, ah ja, hier ist der Verbrauch gerade aktuell. Ist es eigentlich sinnvoll so? Könnte man da vielleicht gegensteuern? Also das ist auf jeden Fall eine der Technologien, die da sehr sinnvoll eingesetzt werden kann, wo großes Potenzial auch zum Beispiel bei Kommunen einfach da ist. Nicht nur irgendwie bei großen Unternehmen, sondern auch in einem ganz anderen Bereich. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, wenn man auf Coding guckt, auf Programmieren. Da passiert ja auch sehr, sehr viel. Jeder Entwickler entwickelt ein bisschen anderen Code und manchmal ist es auch nicht ganz so effizient und man unterschätzt es so ein bisschen in seiner Tragweite. Aber auch da kann einfach sehr viel mehr Energie verschwendet werden, wenn das Ganze ineffizient gestaltet ist. Und da gibt es das sogenannte Green Coding, was darauf abzielt, diese Programme, die geschrieben werden von Programmierern, möglichst effizient zu gestalten, dass einfach nichts doppelt abläuft, dass da nichts irgendwie drin ist, was eigentlich nicht gebraucht wird, weil auch da ist einfach großes Potenzial da, um nicht so viel Energie zu verbrauchen. Also das wären jetzt ein paar Beispiele, um da mal einen Einblick zu bekommen.
Okay, also die Bandbreite ist auf jeden Fall riesig. Gibt es denn da technologische Entwicklungen, die in den letzten Jahren einen besonders großen Beitrag geleistet haben zur Steigerung der Energieeffizienz? Lässt sich das bewerten?
Da gibt es auf jeden Fall rasante Fortschritte. Also ich will jetzt nicht nochmal auf KI herumreiten, aber gerade da ist halt sehr viel passiert. Wenn man sich alleine mal sowas wie ChatGPT anguckt, was einfach in den letzten Jahren erst richtig groß wurde. Daneben gibt es auch für Unternehmen sehr viele Lösungen, die auf KI basieren und die sehr vielen das Leben leichter macht und einfach ganz neue Möglichkeiten hebt. Gleichzeitig ist aber auch in der Hardware sehr viel passiert. Zum Beispiel in der Batteriespeichertechnik, das ist ja auch ein großes Problem. Strom wird erzeugt und muss im Endeffekt gleich verbraucht werden, damit er nicht verloren geht. Batteriespeicher können halt da diesen Zwischenstep ein bisschen überbrücken, sodass man Energie zwischenspeichert und dann später nutzen kann. Und da gibt es halt noch ganz großes Potenzial, weil diese Speicher oft nicht so viel Energie lange halten können. Hier birgt aber die neueste Technik sozusagen die Möglichkeit, mehr davon einfach zwischenzuspeichern, später zu nutzen. Und das ist auch ja eine Möglichkeit, um auf jeden Fall energieeffizienter zu nutzen.
Schön, das sind ja viele, viele innovative Technologien, die bereits echt große Fortschritte ermöglicht haben oder auch voraussichtlich noch werden. Aber dabei muss man ja auch irgendwie immer ein bisschen betrachten, dass ja auch diese Technologien einen gewissen Energieverbrauch erzeugen, ne? Also die Effizienzsteigerung für bestimmte Prozesse wird zwar gesteigert, aber dadurch entsteht ja auch wiederum neuer Energieverbrauch. Wie kann man denn damit umgehen und wie zieht man daraus letztlich dann eine richtige Bilanz?
Absolut richtiger Punkt. Man muss es vor allem immer im Blick behalten, was für Energieverbräuche auch dann entstehen durch diese neuen Technologien. Aktuell würde ich sagen, trotzdem ist der Gewinn sehr viel größer durch den Einsatz von diesen Technologien als der Verlust oder der Verbrauch an Energie, der entsteht. Gleichzeitig kann sowas wie eine KI, die sehr viel Strom verbraucht, das wissen wir, kann sich aber auch selbst optimieren zum Beispiel. Die kann auch sich selbst nochmal verbessern und Einsparungen produzieren. Dementsprechend ist es einfach ein Faktor, der im Blick gehalten werden muss, aber sollte uns auch nicht davon abhalten, da neue Technologien auch eine Chance zu geben, einzusetzen. Und gleichzeitig muss man es aber immer wieder kritisch hinterfragen, ob das noch der richtige Weg ist, um dann nicht vielleicht eher mehr Schaden zu erzeugen als Gewinn.
Ja. Letztlich spricht man da ja oft dann von so einer Art Netto-Nutzen, also das, was dann im Endeffekt wirklich unter dem Bilanzstrich steht, was man an Energie verbraucht hat oder eben eingespart hat. Lennart, wie siehst du denn das? Wie kann man diesen Netto-Nutzen letztlich bewerten für Energieeffizienzprozesse?
Ja, es ist schwierig, ne? Es ist eben eine relativ komplexe Feststellung, wo man mit einbeziehen muss, wie viele Effizienzen konnten wir halt mit dieser neuen Technologie eben letzten Endes heben und wie viel Energie, aber eben in allen Produktionsschritten letzten Endes, hat es gebraucht und verbraucht, um eben diese neue Technik letzten Endes einzuführen. KI ist da natürlich ein sehr gutes, plakatives Beispiel, ne? Also über KI werden natürlich ganz neue Möglichkeiten einfach eben möglich letzten Endes, das Simon gerade schon umrissen hat, egal in welchem Aspekt der Energiesteuerung, ne? Also Netzsteuerung oder Auslastung und Verbrauch kann man alles eben mit letzten Endes künstlichen Intelligenzprozessen eben ansteuern. Aber eben das Training beispielsweise von diesen KI-Modellen braucht eben auch unglaublich viel Energie.
Wie können wir denn aus eurer Sicht in der Energiebranche dafür sorgen, dass aber trotzdem dieser Netto-Nutzen, ohne ihn jetzt als mit einem Wert zu benennen, in der Zukunft immer besser werden kann?
Wie schon erwähnt, ist es sehr schwierig, das zu beziffern. Aber ich glaube, daran liegt genau die Krux, dass man einfach diese Werte immer wieder gegenüberstellen muss, dass man es genau messen muss in irgendeiner Form und konstant miteinander vergleicht. Also um da weiterhin einfach den Überblick zu behalten.
Ja, und wahrscheinlich auch wichtig, gesamte Prozessketten sich anzuschauen, ne? Und vergleichbar zu machen, ja. Und wenn man jetzt über den Netto-Nutzen von digitalen Technologien und Energieeffizienten spricht, muss man ja auch irgendwie nochmal ein weiteres Thema aufmachen. Darüber haben wir in der letzten Folge auch schon relativ viel gesprochen, über Rechenzentren, die ja nun mittlerweile einfach eine Menge Daten verarbeiten. Und je mehr KI-Anwendungen, desto mehr Rechenzentren oder desto mehr Arbeit haben auch die Rechenzentren. Vielleicht als allererstes erstmal zur Grundlage. Wie kann man sich denn so ein Rechenzentrum eigentlich vorstellen? Wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, aber für die Leute, die sowas vielleicht noch nicht gesehen haben, wie sieht so ein Rechenzentrum aus und wer betreibt sowas?
Ja, spannende Frage. Ich selbst war auch noch in keinem Rechenzentrum selber drin, aber wenn man Fotos davon sieht, das sind eigentlich sehr dystopisch wirkende Gebäude auf den ersten Blick, fensterlos, sehr klinisch gehalten, ne? Es ist umzäunt, sind teilweise Hochsicherheitseinrichtungen von außen, von innen nicht minder. Es ist sehr penibel darauf geachtet, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, dass Brandschutz, dass Energieversorgung, alles sichergestellt ist. alles vor dem Hintergrund, dass Rechenzentren dann einfach extrem wichtig sind für so viele Bereiche, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für unsere Sicherheit.
Ja, mittlerweile also, kritische Infrastruktur.
Absolut kritische Infrastruktur, ganz genau. Und Rechenzentren selber werden betrieben von meistens aktuell noch großen Playern eigentlich. Es gibt auch ein paar kleinere Player in Deutschland, die Rechenzentrum selbst betreiben, aber der Großteil wird von sowas wie Google oder Amazon Web Services, Microsoft betrieben. Das sind die absoluten Big Player in diesem Business, die für den absoluten Großteil auch in Deutschland zuständig sind. Und in Rechenzentren selber, um sich dann noch ein bisschen besser vorstellen zu können, gibt es einfach den einen Teil mit der IT-Infrastruktur, die es dort gibt. Die ist in jedem Rechenzentrum relativ ähnlich. Die ganzen Stromleitungen, die dorthin führen, die Kühlungssysteme. Da gibt es ja auch unterschiedliche Kühlungsmöglichkeiten. Mittlerweile ist sowas wie Flüssigkühlung eigentlich die gängigste Variante oder die vielversprechendste Variante, um Energieeffizienz auch umsetzen zu können. Einfach deswegen, weil die Chips, die dort verwendet werden, extrem viel Abwärme produzieren und dementsprechend runtergekühlt werden müssen, damit die weiterhin im Optimalbereich auch arbeiten können. Genau, so viel mal zu wie so ein Rechenzentrum vielleicht sich grob vorzustellen ist.
Ich glaube, viele Menschen haben immer noch nicht so richtig auf dem Schirm, was die Cloud eigentlich ist. Und dann wird immer gesagt, so, die Daten sind in der Cloud, so in der Wolke. Aber es bedeutet im Grunde einfach immer, die Daten sind in einem Rechenzentrum. Diese Daten liegen auf irgendeinem Server.
Nicht mehr auf dem eigenen Rechner, sondern halt eigenen, auf einem anderen
großen. Genau, zusammen mit 5 Millionen anderen Ebenen, GPUs und CPUs, liegen dann da auch unter anderem deine Daten aus der Microsoft Cloud dann da, aber halt irgendwo in einem Rechenzentrum in Arizona.
Ja.
Und dann kommen diese Daten zu dir. Und da das aber halt so wichtig ist, inzwischen alle möglichen Dienste inzwischen sogenannt Cloud-basiert sind, bedeutet das einfach nur, wir haben unsere sehr, sehr großen Teile unserer gesamten Prozesse einfach eben auf Rechenzentren außerhalb von Deutschland verlagert.
Ja, stimmt. Das muss man sich irgendwie vielleicht auch nochmal so vor Augen führen. Das ändert ja aber nichts daran, dass wir in Deutschland trotzdem Rechenzentren betreiben. Und dafür habt ihr fürs Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eine umfassende Recherche durchgeführt, inwieweit Rechenzentren energieeffizient arbeiten können. Was war denn das Ziel hinter dieser Recherche?
Die Recherche habe ich natürlich nicht allein gemacht. Ich war letztlich auch nur ein kleines Rädchen in diesem Projekt. War sozusagen eine Direktbeauftragung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wie du richtig gesagt hast. Beteiligt waren an dieser Studie ganz viele andere Partner auch noch, wie zum Beispiel auch wieder das Border Step Institute, das schon mal auch in anderen Projekten genannt wurde. Die Sustainable Digital Infrastructure Alliance, verschiedene Fraunhofer Institute, die Universität in Stuttgart und auch Ernst & Young. Waren beteiligt. Das Ziel, das verfolgt wurde dabei, war, dem BMWK eine gute Basis zu liefern, um ihre zukünftige Rechenzentrumsstrategie eigentlich für Deutschland auszuarbeiten. Das Ministerium ist sehr fit in diesen Angelegenheiten, aber natürlich braucht man einfach für viele Themen nochmal bestimmten Input, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und dementsprechend wurden sich da Leute mit dazugeholt, die seit teilweise Jahrzehnten an diesen Themen forschen, Untersuchungen durchführen, Studien veröffentlichen. Und so sollte eben ein großes Dokument entstehen. Es sollten ganz viele Befragungen der Branche durchgeführt werden, auch Probleme nochmal beleuchtet werden, die in der Branche bestehen, die vielleicht vorher nicht auf dem Schirm waren, um letztlich dem BMWK einfach möglichst viele Informationen zu geben, was denn jetzt genau passieren muss, damit wir eine gute digitale Infrastruktur, insbesondere in Bezug auf die Rechenzentrumslandschaft in Deutschland, bereitstellen zu können.
Okay, jetzt ist ja eigentlich das Interessanteste. Was habt ihr herausgefunden?
Im Grunde genommen begann es erstmal auch damit zu gucken, wo stehen wir eigentlich gerade? Also eine Marktanalyse durchzuführen. Was ist passiert? Wie entwickelt sich der Rechenzentrumsmarkt? Da steht erstmal an erster Stelle zu nennen, ja, wie viel Strom verbraucht eigentlich jetzt der Rechenzentrumsbereich? So, wie viel ist es eigentlich? Und da kann ich mal ein Beispiel liefern für Zahlenwerte, womit man rechnet. Aktuell ist zum Beispiel, dass bis 2045 60 bis 80 Terawattstunden pro Jahr verbraucht werden durch Rechenzentren. Interessante Zahl, wie viel ist das jetzt? Das sind ungefähr 5-7% erstmal des gesamten Stromverbrauchs von Deutschland.
Das ist eine Hausnummer.
Ist eine Hausnummer. Und wenn man es nochmal in den Vergleich setzt mit anderen Ländern, das entspräche ungefähr dem jährlichen Stromverbrauch von einem Land wie Österreich oder Schweden, was allein in Deutschland durch Rechenzentren verbraucht wird.
Krass. Ja. Lass uns doch nochmal ganz kurz zurückgehen zu der Eingangsfrage gerade. Was habt ihr herausgefunden? Und kannst du schon Empfehlungen nennen oder irgendetwas, was ihr da, woran ihr jetzt gerade arbeitet, so die Keypoints eurer Recherche?
Beispielsweise haben wir nochmal genau herausgearbeitet, wie zum Beispiel die Abwärmenutzung auch ein Thema ist und wie sie weiter fokussiert werden muss, ist einfach aktuell noch ein großes Problem. Also nur um sich das visualisieren zu können, so ein Rechenzentrum erzeugt einfach im Betrieb auch sehr viel Abwärme, die entsteht und die aktuell zu großem Teil verpufft, die nicht irgendwie weiter genutzt werden kann. Und auch das muss eigentlich vermieden werden. Es ist allein durch das Energieeffizienzgesetz schon vorgeschrieben, dass diese Abwärme auch genutzt werden muss. Genau dafür wurden verschiedene Handlungsempfehlungen auch herausgearbeitet, was genau getan werden muss, dass zum Beispiel die Kommunen und die Rechenzentrumsbetreiber, aber auch die Netzbetreiber und so weiter, alle enger verzahnt miteinander arbeiten müssen, um diese Abwärmenutzung zu ermöglichen. So ein Rechenzentrum, das steht in der Regel halt nicht direkt im Stadtkern, sondern schon eher außerhalb. Dementsprechend muss erstmal auch eine Anbindung geschaffen werden, dass dieses Rechenzentrum eine entsprechende Fernwärmeleitung hat, um da die Wärme auch einspeisen zu können. Also da muss sehr viel Arbeit wieder auch geleistet werden, dass die richtigen Leute miteinander sprechen oder die richtigen Institutionen. Wir haben auch herausgefunden, dass eine Kennzahl, die bisher sehr verwendet wird, um die Effizienz von Rechenzentren zu bewerten, eigentlich nicht ausreichend ist, der sogenannte PUE, der sogenannte Power Usage Effectiveness Wert, der so ein bisschen das Verhältnis angibt zwischen, was verbraucht die IT-Infrastruktur, die einfach notwendig ist, die erstmal nichts macht, aber die halt einfach da sein muss, und wie viel verbraucht die eigentliche Serverinfrastruktur, wo die Berechnungen, die eigentlich interessant sind, durchgeführt werden. Also das ist ein Wert, der eigentlich nicht ausreichend ist, um sagen zu können, das Rechenzentrum ist jetzt effizient oder nicht. Und da wurde auch sehr viel Energie reingesetzt, um was Besseres eigentlich anzureizen, dass die Bundesregierung vielleicht einen anderen Wert da ein bisschen mehr in die Pflicht nimmt oder da Universitäten daran forschen, eine bessere Einordnung zu finden als diesen PUE. Ein weiteres Thema, das leider Deutschland immer wieder verfolgt, ist einfach auch Ausbau des Glasfasernetzes zum Beispiel. Rechenzentren funktionieren ohne nicht. Und auch hier ist es ein Thema, dass man einfach sich auch stark danach richten muss als Rechenzentrum, wo man sich ansiedelt, ist da die Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Also es geht dann nicht nur um Glasfaser, also tatsächlich, es geht auch um sowas wie Netzanschlusskapazität. Also wir hatten es auch in einer anderen Folge, wo es darum ging, wir haben starkes Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. Im Norden oben haben wir sehr viel Energie zur Verfügung durch erneuerbare Erzeugung, im Süden eher nicht. Und auch für Rechenzentren ist es ein Problem. Sie müssen konstant mit Strom beliefert werden. Es ist absolut nicht akzeptiert, dass ein Rechenzentrum mal für eine Stunde nicht funktioniert. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass diese Versorgungssicherheit da ist. Letztlich muss einfach sichergestellt werden, auch von einer, oder das ist so ein bisschen die Forderung von uns auch, dass eine Karte entwickelt wird oder dass es einen Player gibt, der so ein bisschen den Rechenzentrumsbetreibern oder den Entwicklern vor Augen führt, hier und hier ist noch Kapazität, hier könnt ihr euch ansiedeln, weil diese Übersicht existiert in dieser Form aktuell noch nicht. Und das würde aber auch der Branche sehr weiterhelfen, wenn einfach diese Transparenz geschaffen werden würde.
Da geht es dann tatsächlich um eine geografische Karte, zu gucken, wo ist es besonders geeignet, rein zonal, wo wir wieder bei dem Wort wären, sich anzusiedeln als Rechenzentrum.
Genau, das ist im Endeffekt genau das, wo man natürlich ganz verschiedenste Faktoren betrachtet, diese Stromversorgungssicherheit, diese Netzanschlusssicherheit, die Stromnetze, die zur Verfügung stehen, die Abwärmeleitungen, die Flächen auch. Also es gibt sehr viele Punkte irgendwie, die da berücksichtigt werden müssen, damit man wirklich eine gute Entscheidung auch treffen kann.
Und konntet ihr da ansonsten, also abseits von den Herausforderungen, die du jetzt auch schon genannt hast, also habt ihr da so eine Liste von Herausforderungen sammeln können und identifizieren können, was das Problem oder die Herausforderung ist mit energieeffizienten Rechenzentren generell?
Genau, ich hatte schon ein paar Punkte jetzt erwähnt, aber um dann das noch ein bisschen zu ergänzen, eine Herausforderung, die auf jeden Fall besteht, ist auch nochmal, dass die Rechenzentrumslandschaft in Deutschland relativ konzentriert ist auf ein paar wenige Orte. Die allermeisten stehen tatsächlich im Raum Frankfurt. Mittlerweile ist Berlin auch ein sehr großer Standort, dass da sehr viele Rechenzentren sich weiter ansiedeln. Und das auch ein bisschen auseinanderzuziehen, dass es da mehr Räume gibt in Deutschland, wo sich Rechenzentren ansiedeln, ist auch ein bisschen ein Thema für die Branche.
In Frankfurt wegen D6, also dem Anschlusspunkt da, wo das Kabel ankommt? Ja. Okay, interessant.
Genau, ansonsten ein großer Punkt ist einfach diese Netzkapazität, diese Bereitstellung des Stroms, dass Rechenzentren hauptsächlich eigentlich darauf jetzt gucken aktuell. So, das ist der erste Punkt, können wir da überhaupt ein Rechenzentrum hinstellen, haben wir die Energie zur Verfügung an dem Ort. Das ist so ein bisschen die Hauptherausforderung.
Haben wir viel vor uns auf jeden Fall. Und da muss die gute Energiebranche mal wieder ordentlich in Bewegung gesetzt werden. Aber ich glaube, da tut sich einiges. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank euch beiden. Und vielleicht können wir jetzt noch ganz kurz als kleine auflockernde Runde ein paar Energieeffizienz-Einspar-Tipps an unsere HörerInnen geben. Was können denn unsere HörerInnen tun, um Energieeffizienz auch im Alltag unterzubringen?
Also ganz basic würde ich sagen, kaufen Sie sich Energieeffizienzklasse A++ Geräte, Kühlschränke, Herde, Öfen, auch Computer, all die Zocker da draußen, verbraucht alles sehr viel Energie. Da kann man schon mal eine Menge sparen. Man kann sich vergegenwärtigen, dass die Einspeisung von erneuerbaren Energien eine Kurve darstellt, die um 8 Uhr morgens losgeht und ungefähr mit dem Sonnenuntergang eben irgendwann zwischen 16 und, es ist aktuell jetzt Winter, aber zwischen 16 und 18 Uhr halt eben untergeht. Dazwischen ist meistens erneuerbare Energie verfügbar. Das heißt, es ist meistens eben emissionsärmer, wenn man beispielsweise Wäsche wäscht oder die Spülmaschine anstellt mittags. Das geht für viele Personen natürlich nicht, wenn sie halt zu der Zeit auf Arbeit sind. Es werden aber auch eben mehr und mehr Menschen zu Hause bleiben aufgrund von Remote-Arbeit. Und das wäre einfach wirklich so ein ganz simpler Trick, die Verbräuche in den Tageszeitraum eher zu legen, da hier meistens das Angebot an erneuerbar erzeugtem Strom einfach höher ist.
Mein Top-Tipp wäre auch gewesen, einfach bei der,
sorry,
bei der Wahl des Gerätes schon mal drauf zu gucken, dass einfach die Effizienzklasse möglichst hoch ist. Man kann sich das gerne auch mal gegenrechnen, was man an Strom auch einspart über die Zeit. Ein normales Gerät sollte einige Jahre durchhalten können und in aller Regel spart man sich Geld, wenn man einfach eine höhere Effizienzklasse wählt. Und das ist eigentlich in meinen Augen so mit der wichtigste Tipp, der sich auch gut umsetzen lässt.
Ansonsten so Basics wie Energiesparlampen oder Newsletter abbestellen.
Ja.
Fällt mir gerade noch ein.
Ja.
Genau.
Ja,
auch sowas verbraucht ja alles Energie, jede E-Mail.
Genau, nicht immer 20 Leute CC.
Genau.
Ja, ja.
Und vielleicht auch noch eine Sache, vielleicht nicht bei jeder Anfrage ChatGPT immer einbinden, weil ChatGPT beispielsweise deutlich mehr Energie verbraucht als eine herkömmliche Google-Anfrage, nämlich bis zu 10-mal mehr. Dementsprechend kann man sich das auch mal nochmal überlegen, bevor man jeden Punkt bei diesem Programm reinhaut, ob man nicht selbst auch draufkommt oder es mit Google lösen kann, beispielsweise.
Also keine Joke-Fragen an ChatGPT.
Genau. Vielleicht noch abschließend, weil wir vom DT-Bereich sind einfach, also noch so für unsere technisch etwas versierteren Hörerinnen und Hörer, schauen Sie sich nach einem dynamischen Tarif an. Also es sind inzwischen alle Stromanbieter in Deutschland dazu verpflichtet, einen dynamischen Tarif anzubieten. Das ist bei vielen Stromanbietern ein bisschen versteckt auf der Seite, aber man findet sie, man muss sie finden können. Dynamische Tarife bedeuten, dass das, was ich vorhin kurz gesagt habe, zu Zeiten von erneuerbar erzeugtem Strom, der dann ins Netz eingespeist wird, sinken dynamisch die Stromtarife, die man dafür bezahlt. Das heißt, eben zu Zeiten von hoher Verfügbarkeit von Sonne oder Wind zahlt der Endverbraucher oder die Endverbraucherin für ihren Verbrauch einfach deutlich weniger, als wenn mit einem konventionellen Stromvertrag, wo man halt dann eben meinetwegen seine 27 Cent oder sowas für die Kilowattstunde bezahlt. Es kann dann gut und gerne mal sein, dass man dann, wenn man halt irgendwie um 10 Uhr vormittags oder sowas halt eine Spülmaschine anstellt, dass man dafür dann wirklich nur 8 Cent oder sowas für die Kilowattstunde.
Davon haben wir übrigens eine Folge gemacht in der letzten Staffel, die können Sie sich natürlich dann gerne nochmal anhören. Sehr schön. Genau, dann vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr da wart. Es war sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt hier heute und freue mich auf all die Ergebnisse aus euren Projekten, die jetzt ganz bald anstehen. Und verabschiede mich und freue mich aufs nächste Mal vielleicht.
Ja, danke dir.
Danke, dass wir da sein durften.
Wenn ihr zu dem Thema noch mehr wissen möchtet oder euch jetzt brennend interessiert, was wir sonst noch so für innovative Projekte im Future Energy Lab bearbeiten, könnt ihr gerne auf unserer Future Energy Webseite und unserem LinkedIn-Kanal weiterstöbern. Ihr findet dort eine Menge Informationen zu unserer gesamten Projektwelt. Weitere Infos und interessante Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unserem Podcast folgt und die kleine Glocke abonniert. Ach ja, und wenn ihr Fragen zu unseren Themen habt, dann schreibt uns doch gerne unter futureenergylab@dena.de.